Präsident Trump ist ja eigentlich als großer Friedenspräsident angetreten und in seiner ersten Amtszeit hat er es auch ganz gut geschafft. Aber jetzt auf einmal hat er mehr oder weniger aus heiterem Himmel plötzlich Ziele im Iran angreifen lassen, so dass es von einigen auch schon als Krieg bezeichnet wird. Er selber macht es natürlich nicht. Aber wie auch immer, ich möchte in diesem Video einfach mir ansehen, was sind eigentlich die strategischen Implikationen davon? Wieso hat das überhaupt funktioniert, dass das so praktisch ohne Gegenwehr abgelaufen ist? Und dann, was folgt jetzt eigentlich daraus? Also, das ist das, was wir hier machen wollen. Und steigen wir gleich mal ein, wieso hat das eigentlich überhaupt funktioniert? Also, eigentlich ist es doch eine Sache, mit der der Iran die ganze Zeit gerechnet haben muss. Hat es in der Vergangenheit ja auch schon häufiger mal gegeben, dass dort Anlagen angegriffen worden sind. Wieso funktioniert so etwas eigentlich? Und die einfache Antwort darauf ist, er hat ein Strategem angewandt. Also die USA haben ein Strategem angewandt. Ja, Strategem sind Kriegslisten, sage ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber worin besteht diese List eigentlich? Also Sie müssen sich vorstellen, auf einmal sind jede Menge amerikanische Bomber gestartet und die haben auch die Geschichte erzählt, dass jetzt irgendwie Bomber verlegt werden, um möglicherweise einen Angriff vorzubereiten. Und während die diese Geschichte noch erzählt haben und die ganze Welt drauf guckt und sagt, ah okay, die verlegen gerade ein paar Bomber, fliegen einige plötzlich in eine etwas andere Richtung als ursprünglich erwartet, greifen diese Ziele an, auch relativ massiv und dann sind sie auf einmal wieder weg. Und das ist eine Art und Weise, wie so etwas eben plötzlich funktionieren kann, indem man letztlich einen ganz anderen Anschein erweckt, als das, was wirklich passiert. Und genau das ist eben die Idee hinter Strategemen. Ja, wenn Sie sich fragen, Strategem, was ist für ein komisches Wort, das ist keine Strategie, sondern das ist sozusagen der Fachausdruck für Kriegslisten. Ja, das ist das, was hier gemacht worden ist. Dieses Strategem, was hier hintersteht, ja, das ist gleich das Strategem 1, also die sind durchnummeriert, ja, die klassischen Strategeme, die es so gibt, jetzt inzwischen aus China kommt, ja, sind also durchnummeriert von 1 bis 36 und dies ist gleich das Strategem Nummer 1. Ja, es gibt davon verschiedene Interpretationen, aber die Interpretation, die hier wahrscheinlich die sinnvollste ist, ist die verstecke dich im hellen Licht. Ja, das heißt, man macht irgendetwas, was eigentlich alle Welt sieht, alle gucken auch genau hin und dann passiert auf einmal irgendetwas komplett anderes als das, was eigentlich der Rest erwartet hat. Ja, das, so funktioniert das mit diesem Strategem. Strategem Nummer 1. Also wie gesagt, es gibt die verschiedensten Interpretationen davon. Und Sie müssen sich vorstellen, selbst wenn man diese Strategien kennt, ist es extrem schwer, etwas dagegen zu tun. Ja, das Problem, was hier in diesem Augenblick vorgeherrscht hat, das ist natürlich, dass Sie als derjenige, der so ein Strategem durchziehen möchte, eigentlich relativ geringe Kosten haben. Ja, also in dem Fall starten Sie einfach häufiger mal mit Ihren ganzen Bombern. Wenn Sie jetzt die volle Abwehrbereitschaft herstellen wollen auf der anderen Seite, ist das unverhältnismäßig viel teurer als diejenigen, die die ganze Zeit solche Angriffe vorbereiten, Scheinangriffe machen, Situationen herbeiführen, die ein Angriff sein könnten oder in einen führen könnten, dann am Ende doch keiner sind und so weiter. Ja, aus dieser Asymmetrie heraus ist das ein unglaublich leistungsfähiges Strategem, also was auch in den verschiedensten Kontexten immer wieder vorkommt. Ich hoffe, ich habe jetzt den Mund ein bisschen wässrig gemacht dazu, ja, denn ich kann mir jetzt natürlich nicht verkneifen, hier einfach mal mein Buch in die Kamera zu halten, die 36 Strategeme der Krise. Da gehe ich auf solche Strategeme ein. Und ich muss Ihnen sagen, dieses Strategem 1 ist in gewisser Weise auch gleich mein Lieblingsstrategem, wenn man so will, weil es so viele verschiedene Aspekte hat, die da dran stecken. Also ich finde das, wie gesagt, ein sehr leistungsfähiges Strategem, was Sie in diesem Fall ja auch gesehen haben, dass es eben wirklich funktioniert, ja, dass man praktisch überhaupt nicht merkt, was wirklich gerade abläuft. Das ist übrigens bei vergangenen Kriegen auch schon häufiger mal passiert. In der Vergangenheit von den USA ausgeführt worden, dass die häufiger plötzlich Militäraktionen machen, die sie völlig anders dargestellt haben und obwohl die ganze Weltöffentlichkeit sieht, was eigentlich gerade los ist, entfaltet sich auf einmal anders, als man erst gedacht hat. Ja, wie gesagt, das ist eben dieses Strategien Nummer 1. Ich möchte mal auf eine andere Sache zum Trump hineingehen. Und das ist etwas, was ich, wenn ich zu Interviews eingeladen werde, beispielsweise sehr oft gefragt werde. Dort werde ich gefragt, ob das, was der Trump macht, eigentlich eine spieltheoretisch gemischte Strategie ist. Ja, Sie müssen wissen, in der Spieltheorie gibt es den Begriff der gemischten Strategie, der sagt, dass Sie nicht einfach eine Aktion direkt wählen, sondern Sie wählen stattdessen einen Zufallsmechanismus und dieser Zufallsmechanismus wählt dann die eigentliche Strategie aus. Ja, das heißt, Sie schalten sozusagen einen Zufall voran. Und weil Trump ja so wahnsinnig unberechenbar auftritt, sieht das eigentlich so aus, nach außen hin, als wäre das Ganze eine Art Zufallsmechanismus. Das ist für meine Begriffe eine falsche Interpretation. Also er ist natürlich unberechenbar und das mag auch Teil seiner Strategie sein. Ja, manchmal wird es ja als Madman-Strategie bezeichnet. Also Nixon hat diesen Namen damals geprägt. Das ist aber, glaube ich, etwas, was hier also sozusagen, also diese Madman-Strategie ist das, was, was vorherrscht bei Trump, ganz klar. Aber es ist eben keine gemischte Strategie in dem spieltheoretischen Sinn. Denn bei einer gemischten Strategie muss man relativ fein auf die Situation abgestimmt, einen genauen Zufallsmechanismus bestimmen, mit dem das dann umgesetzt wird. Und das macht Trump garantiert nicht. Ja, sondern er versucht einfach nur maximal unberechenbar zu bleiben. Das sieht, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Aber die gemischte Strategie ist eigentlich eine subtilere, andere Angelegenheit. Ja, also wenn Sie es interessant finden, sagen Sie mir, vielleicht erkläre ich dann nochmal deutlicher oder ausführlicher, was es eigentlich mit diesen gemischten Strategien und der Trumpschen Madman-Strategie auf sich hat. Ja, also wie gesagt, schreiben Sie einfach gerne in die Kommentare. Also falls Sie das interessant finden. Ja. Ich möchte jetzt mal auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich relativ interessant fand. Nämlich Trump nennt das Ganze nicht Krieg. Also manchmal ist es ihm rausgerutscht. Ja. Aber wie Putin damals, hat er das, beinahe hätte ich gesagt, strategische oder militärische Spezialoperation genannt. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat irgendwie gesagt, das ist irgendwie eine Militäroperation, um die Welt vor einem Terroristen zu schützen oder so in dem Sinne. Also in der Richtung drückt er sich immer aus. Und das ist relativ interessant, dass er auch hier also versucht, weil er ja als Friedenspräsident auftreten möchte, möglichst diesen Begriff des Krieges zu verhindern. Die Frage ist, funktioniert das eigentlich? Und ich habe hier häufiger bereits darauf hingewiesen, dass Trump ein sehr visuell orientierter Typ ist. Also er sorgt dafür, dass bei uns Bilder im Kopf entstehen. Und indem er das so darstellt und auch dafür sorgt, dass wir diese Bilder haben, bei denen diese Präzisionsangriffe stattgefunden haben, ist man eher geneigt, das Ganze tatsächlich als eine begrenzte militärische Aktion einzuordnen und nicht als Krieg. Also zum Krieg gehört ja eigentlich, dass zwei Seiten aufeinander schießen, dass sie auch so ein bisschen hinzieht und sowas. Wenn so etwas zu kurz ist, zu gezielt auf einzelne Punkte hinausläuft, dann empfinden wir das nicht als Krieg. Und ich glaube, es ist ihm hier relativ gut gelungen, dass in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit das tatsächlich nicht als Krieg wahrgenommen wird. Sie merken das unter anderem auch daran, dass es ja jetzt schon ein paar Tage her ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video hier hochlade, und im Grunde genommen aus der öffentlichen Diskussion schon fast verschwunden ist. Und das ist für ein Ereignis dieser Art eigentlich schon sehr erstaunlich, dass das so funktioniert hat. Und es zeigt für meine Begriffe, dass es ihm hier wesentlich besser gelungen ist, dieses Nicht-Kriegerische in die Köpfe reinzubekommen, als es Putin damals gelungen ist. Nun muss man natürlich auch sagen, dass Putin wahrscheinlich ja auch versucht hat, so eine schnelle Operation hinzubekommen, dann wäre es wahrscheinlich in der Weltöffentlichkeit, in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit ebenfalls so angekommen. Aber das hat er nicht geschafft aus den verschiedensten Gründen heraus. Ja? Wobei es natürlich dafür gute Gründe gibt, warum das, sagen wir mal, dort schwerer zu erreichen war oder unwahrscheinlicher war, dass es erreicht wird, als jetzt bei Trump war. Das nächste ist, was hier Trump hier versucht hat, ist ein Preemptive Strike, wie das im Englischen heißt, ja? Also ein Erstschlag. Ja? Also man möchte dem anderen zuvorkommen, bevor der irgendetwas machen kann. Und das ist etwas, was häufig diskutiert wird als etwas, was ganz schnell in den Dritten Weltkrieg reinrutscht. Überlegen wir uns mal ganz kurz, wann eigentlich ein solcher Erstschlag gerechtfertigt ist und wann er eher eigentlich unsinnig ist. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie es mit einer anderen Seite zu tun haben, die schon Atomwaffen hat, die bereits sehr starke militärische Größe erreicht hat, dann ist es natürlich schwer, mit einem Erstschlag zu arbeiten, weil es dann sehr schnell eskalieren kann. Was ist also der optimale Zeitpunkt dafür, dass man einen solchen Erstschlag macht? Natürlich bevor der andere die entsprechende militärische Stärke erreicht hat. Also in diesem Fall, bevor die Atombombe gebaut worden ist. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich diese Diskussion eigentlich nicht. Wann sollte denn der optimale Zeitpunkt dazu sein, einen solchen Erstschlag auszuführen, wenn nicht vor der Fertigstellung einer Atombombe? Ja, nach Fertigstellung der Atombombe ist sicherlich kein guter Zeitpunkt mehr. Also daher sehe ich nicht, dass dieser Zeitpunkt in irgendeiner Form schlecht gewählt ist. Es sei denn natürlich, es hätte überhaupt nie eine Atombombe gegeben. Das wäre nochmal so eine andere Sache. Ja? Gucken wir uns nachher nochmal ein bisschen was dazu an. Aber gegeben, dass also tatsächlich dieses Nuklearprogramm kurz vor Fertigstellung stand, ist das eigentlich die logische Situation. Wenn man jetzt sagt, naja, damit provoziert man die andere Seite ja, muss ich mal ganz ehrlich auch einfach fragen, wenn die andere Seite tatsächlich etwas, also militärische Stärke hat und etwas machen möchte, in dem Fall beispielsweise übrigens auch gegen Israel, dann können sie es doch schon jetzt machen. Also weswegen sollte da eine Eskalation noch eine weitere Bedeutung haben? Also ich glaube, dass hier vielfach Eskalation falsch verstanden wird. Ja, eine Eskalation bedeutet normalerweise, dass man einen bestimmten Bereich von ungeschriebenen Gesetzen plötzlich verlässt und was ganz anderes macht. Aber das gilt doch nur dann, wenn wir tatsächlich wissen, dass sich alle Seiten an diese ungeschriebenen Gesetze halten werden. Aber wenn es tatsächlich stimmt, dass hier jemand Atombomben bauen möchte, zum Beispiel um Israel auszulöschen, und das könnte ja eines dieser möglichen Ziele sein, sogar relativ wahrscheinlich, dass das so ist, dann weiß ich nicht, welche Eskalationsstufe dadurch ausgelöst werden sollte, dass eben gezielt diese Anlagen angegriffen werden. Also ich halte das für letztlich eine Fehlinterpretation der Situation. Das wird oft verwechselt, beispielsweise mit der Sache, wie der Erste Weltkrieg losgegangen ist. Ja, dort gab es ein lokales Scharmützel, was am Anfang sicherlich alle für was Lokales gehalten haben, und dann auf einmal hat sich das über die Welt verbreitet. So entsteht ein Weltkrieg. Ja, das entsteht aber eigentlich nicht dadurch, dass man eben gezielt rein militärische Ziele der anderen Seite angreift. Ja, also im Ersten Weltkrieg war es ja auch eher ein symbolisches Ziel, was angegriffen worden ist. Ja, außerdem waren ja die ganzen Mächte bereits hochgerüstet und so weiter. Ja, das halte ich für eine ganz andere Situation als die, die wir hier gerade haben. Ja. Wobei man es natürlich nicht ausschließen kann. Ja? Also nicht, dass sie jetzt auf einmal sagen, naja, Rieck hat vorhergesagt, das kann überhaupt gar nicht sich ausbreiten. Das habe ich nicht vorhergesagt. Aber was ich sage, ist, dass es einfach relativ unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Ja? Denn nochmal, wenn die andere Seite tatsächlich so etwas machen möchte, also diese Eskalation machen möchte, dann können sie es gleich machen. Dann brauchen die gar nicht erst darauf zu warten oder würden vielleicht provozieren, dass es irgendeine Situation gibt, bei der man das sozusagen vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen kann. Was auch häufig gerade in den ersten Tagen nach diesem Militärschlag diskutiert worden ist, dass die Frage, ob das eigentlich darauf abgezielt hat, einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Und auch danach sieht es für meine Begriffe überhaupt nicht aus. Und das würde ich auch für ein schlechtes strategisches Ziel halten. Ja? Denn was man natürlich nicht haben möchte, ist plötzlich eine völlige Instabilität da drin. Also man hat, wenn man in Richtung der Feinde denkt, ja, also denken wir ruhig mal an Freund und Feind. Und das ist halt in kriegerischen Auseinandersetzungen so, ja. Also wenn man bei den Feinden denkt, dann ist es besser, klar zu wissen, dass die sich auch als Feind fühlen und ein klares Regime haben, was genauso auftritt, als dass plötzlich völlig unklare Verhältnisse sind und die einen immer sagen, ach, eigentlich sind wir doch eure Freunde, und die nächsten sagen, eigentlich sind wir doch eure Feinde und so, und dann alles durcheinander geht, sodass man im Grunde genommen gar nichts mehr vorhersagen kann. Ja? Also ich glaube nicht, dass hier tatsächlich Regimewechsel in irgendeiner Weise ein strategisches Ziel dahinter war. Das war tatsächlich einfach Zerstörung dieses entsprechenden Programms. Was natürlich sein kann, und da müssen wir nochmal auf den Friedenspräsidenten zurückkommen, das ist, dass Trump letztlich davon ablenken möchte, dass es ja auch noch den Ukraine-Krieg gibt. Also er hat ja eigentlich versprochen, innerhalb von 24 Stunden hat er das gelöst nach Amtsantritt. Das hat nicht so ganz geklappt. Und es kann also sehr gut sein, dass jetzt einfach was anderes geschaffen wird, worüber man mehr spricht und auf die Art und Weise die Ukraine mehr oder weniger vergisst, sodass dort eben einfach noch weitergemacht werden kann, ohne dass seine eigenen Leute, die ja starken Druck auf ihn ausüben, ja, dass man mit Kriegen aufhören soll und so etwas, also ohne, dass die großartig aufmucken. Ja, das kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass das auch noch ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass es eben am Ende, naja, abgelenkt werden kann von etwas, was ihn ansonsten in die politische Ecke treiben könnte. Natürlich müssen wir jetzt nochmal der Frage nachgehen, wie nah war der Iran eigentlich an der Bombe? Und das ist natürlich zum gewissen Grad, sagen wir mal, eine wichtige Frage, den Zusammenhang. Und es kann sehr gut sein, dass hier der amerikanische Geheimdienst wieder mal irgendwelches Zeug erzählt hat, was so nicht stimmt. Ja, das haben sie in der Vergangenheit ja leider häufiger mal gemacht. Und man hat die USA ja auch schwer an Glaubwürdigkeit eingebüßt, ja, dass sie manchmal plötzlich Kriege losgetreten haben. Am Ende hieß es, ach, war ja doch kein Giftgas da. Naja, haben wir trotzdem mal gemacht. Ja. Also das war sicherlich nicht so besonders toll, auf die Art und Weise eine Reputation zu zerstören, die sie ja vorher hatten, dass das meistens gestimmt hat, was sie sagen. Aber gucken wir uns die Situation hier an. Es sieht nicht danach aus, dass hier dieses Atomprogramm als Vorwand genommen wird, einen großflächigen Krieg zu führen. Danach sieht das überhaupt nicht aus, denn es sind ganz gezielt einzelne Anlagen angegriffen worden. Das heißt also, für den Fall, dass hier plötzlich das also als Geschichte erzählt worden wäre und es um was ganz anderes ginge, ja, nur darum ginge plötzlich, wie gesagt, einen großflächigen Krieg plötzlich loszutreten, danach sieht das überhaupt nicht aus, ja, dass das das Motiv dahinter war. Sondern die haben sich ja tatsächlich auf diese ganz konkreten Ziele beschränkt. Also ich denke, dass man hier den USA nicht den Vorwurf machen kann, dass es als Vorwand einfach eingesetzt war. Was mich in dem Zusammenhang zunehmend verstört, ist, dass immer mehr Leute bei uns plötzlich mal sagen, ja, die Amerikaner sind immer die Bösen. Und so tun, als gäbe es auf der Welt keine anderen Diktatoren, Länder, die sich ausbreiten wollen, die versuchen, Nachbarländer zu überfallen, versuchen, Nachbarländer auszulöschen, sich einzuverleiben. Das geht so nicht. Ja, also man muss sich hier wirklich mal ganz klar fragen, auf welcher Seite steht man denn eigentlich? Und immer nur diese abstrakte Vorstellung, die Amerikaner sind irgendwie die Bösen, abstrakt die Bösen, weil die irgendwie andere Länder angreifen, das finde ich wirklich stark verkürzt. Ja, denn wir müssen schon sehen, wenn plötzlich, sagen wir mal, in der Hand vom Iran plötzlich Atomwaffen wären, das wäre sicherlich für die Welt keine so ganz tolle Angelegenheit. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein ungünstiger Zustand ist. Und wenn sich jemand tatsächlich die Mühe macht, diesen Zustand zu verhindern, dann verstehe ich nicht, warum er sich auf einmal hinstellen sollte und sagen sollte, ja, das sind auf einmal die Bösen. Nee, die Bösen sind erstmal diejenigen, die eben versuchen, an solchen Atomwaffen rumzubasteln. Und nochmal, selbst für den Fall, dass ich am Ende herausstellen sollte, das ist überhaupt gar nicht so, dann ist ja nicht viel Schlimmes passiert. Da sind ja einfach nur einzelne, ganz gezielte Anlagen angegriffen worden, die potenziell schon dafür verwendbar sind. Also darüber besteht ja kein Zweifel. Ja, die Frage ist ja nur, ob sie schon direkt vor der Fertigstellung der Atombombe waren. Ja, also es geht nicht um die grundsätzliche Frage, ob da Atombomben gebaut werden sollen oder konstruiert werden sollen zumindest. Ja, also da glaube ich schon, muss man sich wirklich einfach mal überlegen, was ist denn hier eigentlich das wirklich Schlechte und was ist denn das Gute? Ja, und auf einmal sich hinzustellen, zu sagen, ach, der Diktator auf der anderen Seite ist eigentlich ganz gut, das halte ich schon für eine sehr, sagen wir mal, merkwürdige Position. Okay, gut. Wir müssen dann eine andere Sache ansehen, die in dem Zusammenhang extrem wichtig ist, nämlich, wurden denn diese Anlagen eigentlich zerstört? Und das ist etwas, da gibt es so ein bisschen gemischte Nachrichten im Augenblick. Ja, also Trump hat schon ganz am Anfang hat er gesagt, ja, die Dinge sind vollständig zerstört, aber wir müssen trotzdem nochmal nachgucken, ob es auch wirklich so ist. Also das ist natürlich alles so ein bisschen wischiwaschi und das ist ja auch erstmal nicht weiter verwunderlich. Aber dann nach einiger Zeit hat ja der Iran hingestellt und hat gesagt, ja doch, die sind alle total kaputt. Und jetzt überlegen Sie sich einfach mal, wie glaubwürdig das eigentlich ist. Und die Antwort lautet natürlich, der Iran wird natürlich immer sagen, das Zeug ist alles komplett kaputt und lässt sich nicht mehr verwenden. Weil die verhindern wollen, dass weitere Angriffe erfolgen, ist doch klar. Das heißt also, die Aussage vom Iran können wir überhaupt ganz und gar nicht ernst nehmen. Wir müssen also eigentlich sogar noch schlimmer denken, denn die waren nicht auf jeden Fall vorbereitet. Ja, also wir müssen sich vorstellen, in der Vergangenheit, also schon in den 80er Jahren, hat Israel beispielsweise mal eine Atomanlage an einer anderen Stelle angegriffen, ja, und haben das auch damals komplett ein Atomprogramm, also mehr oder weniger zerstört, muss man sagen. Ja. Es gab dieses Stuxnet-Virus, ja, mit dem Zentrifugen zerstört worden sind im Atomprogramm. Ja, solche Sachen gab es. Iranische Atomwissenschaftler sind immer wieder plötzlich ermordet worden. Ja. Also das heißt, der Iran ist sich vollkommen bewusst der Tatsache, dass dort ziemlich sicher Angriffe auf die eigenen Anlagen stattfinden werden und natürlich auf die Leute, die dort arbeiten. Ja, das war denen bewusst. Und wenn denen das so bewusst ist, dann glaube ich kaum, dass sie so naiv sind, das einfach nur in ganz normalen Bunker zu bauen und sich dann zu wundern, dass irgendwelche amerikanischen Bomben solche Ziele gezielt treffen und dann auch funktionieren. Ja, also ich glaube nicht, dass die sich einfach nur darauf verlassen haben, das in einen Bunker reinzubauen. Also ich zumindest würde mich nicht darauf verlassen, wenn ich an deren Stelle wäre. Sondern wenn ich in deren Stelle wäre, würde ich natürlich empfehlen, ebenfalls ein Strategem anzuwenden, Wunder über Wunder. Und in dem Fall ist es für meine Begriffe das Tarnungsstrategem, was dort hintersteht. Ja, das hat auch eine Nummer, also Strategem 29. Ja, das wird manchmal genannt, einen alten Baum mit frischen Blüten schmücken. Ja, also oft werden Sachen aufgehübscht, damit die schöner aussehen. Und in gewisser Weise ist das natürlich hier eine ganz ähnliche Angelegenheit. Ja, in gewisser Weise ist das hier so oder kann zumindest so gewesen sein, dass die sagen, ja, wir bauen einige super aufwendige Bunker und so und tun so, als wäre das unser das Nuklearprogramm. Ja. Dann wissen die natürlich auch, dass es ja andere Geheimdienste gibt, aber machen wir uns da mal nichts vor. Ja. Also dort direkt reinzukommen, also Geheimdienstleute zu infiltrieren, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Und weil das so ist, kann es sehr gut sein, dass die Anlagen, die sie eigentlich schützen wollten, auf eine ganz andere Weise an einer anderen Stelle gebaut haben, als das, was jetzt angegriffen worden ist. Das kann sehr gut sein. Und es kann verdammt gut sein, dass eben auf die Art und Weise mit diesem Tarnungsstrategem 29, dass damit den Amerikanern suggeriert wird, die Mission sei erfolgreich gewesen und die war vielleicht auch wirklich schädlich für den Iran, aber die eigentliche Kompetenz, das eigentliche Wissen und Anlagen und dergleichen Dinge sind in Wahrheit noch an einer anderen Stelle. Das würde ich für extrem wahrscheinlich halten, dass das so ist. Denn man muss sich vorstellen, wenn man genau weiß, dass die anderen das mit aller Gewalt verhindern wollen, weiß man natürlich auch, wie die vorgehen. Ja, und das ist jetzt wenig überraschend, dass die USA es genau auf diese Art und Weise probieren werden. Wenn sie schon in der Vergangenheit mit lauter solchen, ja, sozusagen niedrigschwelligeren Methoden wie in ein Virus einzuschleusen oder so nicht dauerhaft geschafft haben. Ja? Also daher wäre ich an der Stelle mal noch ganz vorsichtig, ob die Mission tatsächlich erfolgreich war. Ja, spricht vieles dafür, dass die Mission eben nicht erfolgreich war, sondern dass es nur so aussieht, als ob. Aber wie gesagt, das sind reine Vermutungen. Ja? Das wird die Zeit zeigen, wie das Ganze ist. Okay, in gewisser Weise habe ich jetzt gerade auch schon wieder das Strategem 1 angewandt. Sie wissen, ja, sich im hellen Licht zu verstecken. Ja, ich habe nämlich ganz offen über die Strategeme gesprochen, hier über die 36 Strategeme der Krise und Sie damit sozusagen reingelockt in die Sache, dass Sie es vielleicht doch interessant finden, sich das Buch zu kaufen. Aber wenn Sie es nicht wollen, auch nicht so fürchterlich schlimm, denn Sie wissen ja, wir sehen uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.